Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur 145. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und eine kleine Ferienpause ist vorbei. Und während gerade die Bundesliga ein bisschen Pause macht, kommen wir zusammen. Wir, das bin ich, der Typ hier. Und auf der anderen Seite der Leitung, wie immer und immer wieder gerne gehört, Benny Mart. Hallo Benny.
Hi Martin, Grüße. Ja, ich bin der andere Typ und ich habe wieder meine Aufgabe vergessen, ist mir gerade eingefallen. Wir haben ja irgendwann gesagt, ich mache die Statistik, wann welche Folge ist. Aber ich finde ja gut, dass du geguckt hast, 145.
Ja, gut. Genau, es ist eine wirklich tolle Zahl. Für heute meine Lieblingszahl. Benny, du bist ja mein Kaufbeurer Weißbierglas. Wie geht's dir denn so da in Mainz?
Ja, soweit gut. Ich kann mich nicht beschweren. Da du Kaufbeuren schon ansprichst, der ESVK hat die Klasse gehalten, der DEL2, also alles cool.
Eishockey, wir reden kurz über Eishockey, Leute. Ja, ganz wichtig
zu erwähnen. Kurz ab.
Ja. Ja. Schöne Grüße übrigens an René Rodot, dem wahrscheinlich jede Nacht so ein feuchter Eishockey-Traum umgarnt. Und er hasst, glaube ich, auch die Ravensburg Tower Stars. Er will die DEG. Ja, für alle die keine Ahnung von Eishockey haben, Benny, worüber reden wir da?
Ja, den Auf- und Abstieg zwischen der DL und der DL2, ja, und die DEG ist ja abgestiegen sportlich und jetzt stehen drei Teams im Halbfinale, die die Lizenz beantragt haben für die DL und die Ravensburg Tower Stars, die dem Ganzen wieder in die Suppe spucken könnten, was wir alle nicht hoffen, weil ich würde gerne nächstes Jahr nach Düsseldorf fahren zum Spiel, ja.
Ja, und es gibt jetzt noch drei Mannschaften, die aufsteigen können, die sich angemeldet haben, die eine Kaution hinterlegt haben und. Das ist einmal, das sind die Dresdner Eislöwen, die auf der Eishockeykarte im allgemeinen Bewusstsein bundesweit den Leuten gar nicht so bewusst sind. Aber in Dresden wird tatsächlich schon seit geraumer Zeit sehr ansprechendes, schönes Eishockey gespielt. Und da haben die Ambitionen. Wäre auch schön, mal wieder eine weitere ostdeutsche Mannschaft in der ersten Liga in der DEL zu sehen. Dann haben wir die Krefelder Pinguine, die, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren abgestiegen sind. Und seit Ewigkeiten auch schon wieder in der DEL 2 die Kassel Huskies, die eigentlich auch schon letztes und vorletztes Jahr naja, hätten aufsteigen müssen, wenn man nur die Endtabelle der Vorrunde nimmt. Genau, und dann gibt es da noch die Ravensburg Tower Stars, die sich aus irgendeinem Grund nicht für die DEL angemeldet haben. Und deswegen, wenn die DEL 2 gewinnen, dann steigt niemand auf und die DEG steigt nicht ab. Und da beten gerade, glaube ich.
Das ist richtig, ja.
Ja, ich kenne sogar jemanden, der würde sein noch ungeborenes Kind nach dem Trainer der Ravensburg Tower Stars benennen. Ja.
Gute Frage,
ja. Wisst ihr? Sein ungezeugtes, sein ungezeugtes und ungeborenes Kind, muss man dazu sagen. Genau, weißt du, wie der heißt?
Nee, ich überlege gerade, wer der Trainer ist.
Ja, er würde dann die Kurzform nehmen und da solltest du in Mainz auf jeden Fall ganz hellhörig werden. Der heißt nämlich Bo.
Ah, oh, das ist ja ein schöner Name.
Genau.
Ja, sollte ich nochmal Vater werden, werde ich unser Kind auch Bo Henrik nennen.
Aber du weißt, wie du dann jedes Mal morgens zum Bett gehen musst, ne? Wenn dann der Sprössling da drinnen liegt, ja. Dann kann man sich nur immer eine Stunde vor Spielbeginn in Mainz angucken, wie Benny dann immer zum Bett
geht. Er muss ihm auch noch die Haare wachsen lassen.
Ah, da hast du Potenzial. Also ich glaube an dich. ja, Benny.
Ich möchte aber erstmal schoren jetzt wieder. Jetzt, wo es warm wird, dann langsam die Temperaturen steigen, sollen sie erstmal wieder ab.
Echt, bist du dann, bist du dann so ein Stoppeltyp, wenn es warm wird?
Ja, im Sommer schon, ja. Ich vor 2 Jahren das erste Mal gemacht. Das ist eigentlich schon sehr angenehm. Weil ich habe immer so fetche Loden sonst, weißt du, das ist dann immer blöd irgendwie, wenn man dann so ins Büro geht und so fettige Haare hat und keine Ahnung. Sieht irgendwie ein bisschen blöd aus.
Ja, ganz schön blöde sahen wir in den letzten Wochen aus, weil wir keine Sendung gemacht haben, weil ich war verreist. Vorletzte Woche und letzte Woche war ich krank und jetzt bin ich wieder einigermaßen fit. Ich war in Frankreich, war in der Côte d'Azur, habe das Savoir Vivre genossen und ja, es war wunderschön. Und dann kam ich mit schön dicker Erkältung zurück. Vorletzte Woche war ich in Frankreich, fällt mir ein. Genau. Letzte Woche hatte ich Zahn-OP. Also man wird alt, ja, der Zerfall. Hm. Also genau, deswegen haben wir viel Fußball verpasst. Tetzlaff. Das stimmt. Aber wir haben halt einfach auch viel Fußball verpasst. So Bundesliga, Bayern, Leverkusen, Gipfel hier, Gipfel da. Und aber jetzt steigen wir ein anderes Fußballthema, nämlich die Nationalmannschaft, die gestern Abend in Dortmund gegen Italien 3:3 gespielt hat in einem irrsinnigen Spiel, nachdem sie das Hinspiel in Mailand in San Siro 1:2 gewonnen haben. Und jetzt steht Deutschland zum ersten Mal in der von uns allgeliebten Nations League im Halbfinale oder anders gesagt im Final Four, was jetzt auch in Deutschland stattfinden wird, weil Deutschland gewonnen hat. Ansonsten hätte es in Italien stattgefunden. Und das ist Grund genug, mal darüber zu sprechen, über die Nationalmannschaft, über den Status quo Nationalmannschaft, wie wir die Nationalmannschaft gerade finden. Und wir haben ja gestern während des Spiels ein paar Nachrichten, nicht viele, ausgetauscht und stellten fest, wir sind da irgendwie nicht auf derselben Wellenlänge.
Nee, tatsächlich. Also während du voller Euphorie bist, ich weiß nicht, also die Liebe zur Nationalmannschaft hat die letzten Jahre bei mir irgendwie so ein bisschen abgenommen. Es war ein sehr nettes Spiel anzuschauen, aber so richtig der Funke springt bei mir nicht über, auch wenn jetzt zwei Mainzer dabei waren, aber irgendwie so, also die letzten 5-6 Jahre kann ich mich so richtig mit der Nationalmannschaft auch nicht mehr erwärmen. Weil früher habe ich jedes Turnier, da habe ich hingefiebert, schon Monate im Voraus. Aber so jetzt, auch jetzt die Tage, irgendwie, ich weiß nicht so. Schade, dass Länderspielpause ist, weil irgendwie Bundesliga fasziniert mich mehr.
Naja, also ich sag mal, der Kredit wurde vielleicht auch deswegen verspielt, weil halt die Turniere in so seltsamen Ländern wie Katar oder Russland oder weiß nicht wo überall, Brasilien in seltsamen Ländern. Ja. Also Brasilien hat zwar Fußballkultur, keine Frage, aber auch da wurde ja auch einiges an Umweltschweinereien begangen und in Südafrika, also gerade Weltmeisterschaften waren schwierig, Europameisterschaft 21, was eigentlich 20 hätte stattfinden sollen, war auch schwierig, mitten in der Pandemie und mit viel Reisen, CO2-Abdrücke, dies und das. Kann ich schon verstehen, aber trotzdem, letztes Jahr gab es ja doch so ein Reset mit der Installation von Julian Nagelsmann und Tormusik neu und irgendwie eine Euphorie, die man jetzt auch überall spürt, aber du spürst sie nicht. Warum eigentlich?
Wenn ich das wüsste, keine Ahnung. Das holt mich irgendwie nicht ab. Weil irgendwie, ich glaube, ich habe meine ganze Energie die letzten Jahre nur 5 stecken müssen, weil 1000 Abstiegskämpfe und jetzt Kampf um die Champions League, wo ich mitfieber, weiß nicht. Holt mich nicht ab. Sicherlich auch Gründe, wie du genannt hast, mit diesen Ländern. Ich meine, es wird ja die nächsten Jahre auch nicht besser. Jetzt in Amerika nächstes Jahr, dann in, wann, 2034 in Saudi-Arabien? 34.
Genau, und dazwischen noch diese 2030er WM in Argentinien.
Spanien und Südamerika, oder? Ja.
Naja, und Marokko. Also Argentinien, Uruguay, ich glaube Paraguay war das. Und dann in Marokko und in Spanien, Portugal. Also total krank. Wobei auch nur die ersten 3 Spiele in Argentinien, Uruguay und Paraguay stattfinden. Und dann gibt es noch ein paar Spiele in Marokko, aber im großen Teil in Portugal und Spanien. Also vollkommen krank.
Spanien, Portugal und in Anführungszeichen noch mit Marokko kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen, weil es ja doch irgendwie so auf einer nahe beieinander liegt. Aber das mit Südamerika, dieses Hin- und Hergefliege, da, hör doch auf.
Naja, also ich sag mal, Klimakrise, ja. Naja, ich sag mal so, eine WM in Uruguay und Argentinien habe ich ja auch verstanden. Das waren ja so auch die ersten Pläne, weil 2030 zum 100. Mal sich der Geburtstag der Weltmeisterschaft jährt, die 1930 in Uruguay startete, mit dem Finale Uruguay gegen Argentinien. Also da gab es ja auch eine gewisse Form von, das passt ja irgendwie auch hin. Und Uruguay ist ein kleines Land, die WM ist inzwischen so aufgebläht mit 48 Mannschaften, dass Uruguay da einfach viel zu klein wäre. Aber im Verbund mit Argentinien und meinetwegen auch Paraguay hätte ich das auch verstanden, aber dass man da noch die Brücke schlägt nach Marokko und Portugal, Spanien, liegt einfach nur daran, die Konfrontation so abzugrasen, dass jetzt schon wieder dann 2034 eine WM in Asien, also in Saudi-Arabien, stattfinden kann. Und da es auch da keine Mitbewerber gab, kommt es zu dieser sportpolitischen Schweinerei. Aber da wissen wir ja auch, Gianni Infantino ist sich dafür nichts zu schade. Aber trotzdem, Nationalmannschaft, deutsche Nationalmannschaft. Also ich fand letztes Jahr, wenn ich mal meinen Senf dazu abdrücken darf, ich fand das ja letztes Jahr alles sehr, sehr, es hat Spaß gemacht. Endlich mal wieder ein paar Spiele sehen. Ich finde gut, was Rudi Völler, Andreas Rettig umgesetzt haben. Mit, keine Ahnung, man hört drauf, Tormusik, man erfüllt Wünsche, man macht dieses Auswärtstrikot und setzt mal neue Akzente. Alles wirkt so frisch. Jürgen Nagelsmann führt das Leistungsprinzip ein, holt dann zur EM Leute wie Unda, Führich und Mittelstädt in die Nationalmannschaft und lässt halt Menschen wie Gnabry und Goretzka zu Hause. Fand ich alles total nachvollziehbar. Und jetzt aktuell finde ich es eben auch wieder super nachvollziehbar, dass man Leon Goretzka zurückholt, weil er einfach performt, weil er sich nicht eingeigelt hat und zum Stänkerbold wurde bei Bayern, sondern einfach da Leistung bringt. Also ich fand das toll und das Spiel gestern hat mich insofern nicht nur sportlich überrascht, zumindest die erste Halbzeit, die zweite war ja dann auch wieder Schrott, sondern ich fand auch das Publikum, was ich ja sonst immer doch sehr anfeinde, dass es da keine gute Stimmung gibt. Es gab tatsächlich auch mal so Gesänge, wo so orchestrierte Gesänge, nicht, dass es da irgendwelche Ultras und Capos gibt, die irgendwas vorsingen, aber es gab gab da Stimmung im Stadion, was sicherlich auch an der Leistung lag, aber so allgemein, also man schaut sich die Leute an im Publikum und ich scheine da Bock drauf zu haben.
Ist okay, kann ich alles nachvollziehen, ja. Aber mich holt es, wie gesagt, nicht so richtig ab, der Hype. Aber es ist natürlich schön, dass es so Spiele gibt oder dass sich auch was tut und dass man auf die Fans zugeht. War ja die Jahre davor nicht immer so, ich sag mal, die Mannschaft und solche Sachen. Und ja, ist eine schöne Entwicklung, ja.
Ja, ich fand das mit die Mannschaft damals gar nicht so blöd. Aber das, weil mir war der Begriff geläufig schon bevor Oliver Bierhoff das erkannt hatte. Also ich bin ja häufig in Frankreich und mein Kumpel Karim, der Kioskbesitzer, wo ich immer Urlaub mache, wir reden über Fußball, über Marseille und über Bayern München. Und natürlich hat er immer gesagt, die Mannschaft oder Le Mannschaft. Und insofern fand es total nachvollziehbar. Weil jedes Land hat ja so, keine Ahnung, die Argentinier haben irgendeinen Spitznamen, die gerade in Afrika, weiß ich, die Eagles aus Nigeria und die Löwen aus Kamerun und in Deutschland ist halt die Mannschaft oder Three Lions.
Aber das sind ja meistens gewachsene Dinge irgendwie. Ich fand, das hat man halt dann, wir müssen jetzt unbedingt marketingtechnisch was durchdrücken.
Aber es war ja ein Begriff, der war ja schon da. Der war ja schon da, bloß in letzter Zeit.
Also, hast du jemals die Mannschaft gesagt? Also ich habe ja immer die Nationalmannschaft, aber nicht die Mannschaft.
Naja, in Deutschland vielleicht nicht. Hier hat man ja immer von der Nationalelf gesprochen oder die deutsche Fußball. Genau, das war ja das war ja auch ein stehender Begriff, dass man das in ganzer Länge so typisch deutsch ausgesprochen hat. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt heute, statt man sagt die Nationalmannschaft oder die Mannschaft oder so oder die Deutschen, aber die deutsche Fußballnationalmannschaft, das ist ein typisch deutscher Begriff, den hätte man hinten raufschreiben sollen. Deutsche Fußballnationalmannschaft, ja.
Schön lang.
Ja, na, es gibt ja Teams in der Bundesliga, die schreiben da Werkself rauf. So, das ist ja auch scheiße.
Sachen gibt's.
Ja, irre. Naja, okay, also ich fand es gut, rein sportlich. Wie hast du es gesehen, so diesen Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit?
Erste Halbzeit natürlich Bombe. Da hat ja gefühlt alles geklappt. Schöne Törchen. Vor allem das zweite war für die so Galerie. Das, ich weiß nicht, wer es nicht gesehen hat. Ecke für Deutschland. Die Italiener diskutieren noch und babbeln noch. Und der Balljunge sieht den Kimmich. Der wirft dem Kimmich den Ball zu. Der schaltet ziemlich schnell. Und in der Mitte auch Musiala hellwach, kriegt den Ball und schießt ihn rein und die Italiener gucken alle doof, was ist denn hier passiert? War nett anzusehen, ja.
Also ich fand das auch geil. Also da wird sicherlich einige gegeben haben, die gesagt haben, wie kann denn das sein? Der Schiedsrichter muss doch den Eckball freigeben. Ist das so?
Ja, scheinbar ja nicht.
Also, oder hat er ihn schon freigegeben? Ich fand es auf jeden Fall, das waren so Bilder, so Slapstick, es war so, es hat auch so ein bisschen die Arroganz von Fußballspielern und auch dieses eintrainierte Meckern und auf den Schiedsrichter einwirken, mal wieder exemplarisch vorgeführt. Und also ich war auch überrascht, dass es Tor gegeben wurde. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe gerade kurz wirklich für einen Moment auf mein Handy geguckt und dann sehe ich nur noch jubelnde Spieler, macht die Bäckerfaust und fragte mich dann sofort, wie ist denn das Tor überhaupt gefallen? Ja, und ich habe jetzt auch gehört, im Live-Bild war tatsächlich, ging das so schnell, dass es gar nicht übertragen wurde.
Ja, er hätte keiner damit gerechnet wahrscheinlich, dass der so schnell ausgeführt wird.
Ja. Kennst du,
so ist passiert.
Kennst du dieses Video, wo es gibt irgendwie, ich glaube in Afrika, Elfmeterschießen und einer schießt einen Elfmeter, der Torwart hält den Ball, aber der hat noch so einen Spin, dass der Richtung Tor zurückrollt, während der Torwart aber schon sich auf die Brust klopft und sich selbst feiert.
Ja.
Und sowas, also nicht diese Jubelpose der Italiener, aber so, dass der Torwart so mit sich selber so sehr beschäftigt ist. Wir stellen uns mal zum Eckball auf und ich sortiere meine Verteidiger und stelle mich auf die Situation ein, sondern ich bin erstmal damit beschäftigt. Meckern, meckern, meckern. Und ja, fand ich gut. Aber es ist irgendwie, naja, das Geschmäckle bleibt, wäre dieses Tor nicht gefallen, wäre es gestern auch bei Deutschland gegen Italien in die Verlängerung gegangen. Und da wurde ja gestern.
Weißt du nicht, wie es dann gelaufen wäre, ist immer. kannst du ja nicht sagen.
Ja, also es war schon. Es war auf jeden Fall in den anderen Spielen übrigens auch, ne? Hast du es gesehen? Es gab parallel in einer Konferenz bei DAZN ein Elfmeterschießen auf der einen und ein Elfmeterschießen auf der anderen Seite. Das war schon ziemlich geil, muss man sagen. Also
Ich habe keinen DAZN-Zugang, ich musste über RTL gucken und den Loder zuhören.
Aber der war übrigens doch total overdressed im Vergleich zu, wie heißt der König? Wie heißt denn der mit Vorname eigentlich?
König?
Florian König. Flo König, genau. Genau. Der hatte so eine Überjacke an, so eine Übergangsjacke. In so Cremefarben und war eher so leger, sportlich gekleidet, während Lothar Matthäus mal nicht am Spielfeldrand steht mit irgendwelchen Pirelli-Reifen-esken Daunenjacken, sondern total overdressed im Anzug mit Krawatte. Also das war ein absurdes Bild mal wieder.
Ich muss gestehen, ich hab gar nicht darauf geachtet, was die anhaben. Aber du bist halt eher der modische Typ, weißt du?
Ja, das stimmt.
Aber ich habe erst zum Spiel eingeschaltet und dann Halbzeit habe ich auch gar nicht geguckt, nur schnell die Türchen. Und dann habe ich eine Kaltschorle geholt.
Naja, also, du bereitest dich toll auf diese Sendung hier vor, ey. Meine Fresse.
Wie soll denn da Euphorie aufkommen, gell?
Aber ey, jetzt dadurch, dass Deutschland jetzt ins Halbfinale eingezogen ist, spielt Deutschland eine kürzere WM-Quali. Und die Gegner stehen damit jetzt auch fest. Das ist auch gut.
Ja, ist doch gut, ja.
Ja.
Jetzt geht wen haben wir denn jetzt? Da habe ich jetzt gar nicht geschaut.
Nordirland,
haben wir denn als Gegner?
Slowakei und, warte mal, ich hatte das vorhin. Nordirland, Slowakei und, jetzt muss ich hier live wieder gucken.
Wie bist denn du vorbereitet?
Martin? Ja.
Wie soll aus diesem Podcast noch was werden mit uns?
Luxemburg, zwei? Nordirland, Slowakei. Also das sind auch noch kurze Reisewege, währenddessen jetzt Italien auf Norwegen trifft, auf Israel, auf Estland und die Republik Moldau.
Gut, sind beide Gruppen machbar, es sind auch unangenehme Gegner ein bisschen dabei, aber...
Oh ja, also ich erinnere mich noch an Italien und Nordmazedonien. Ja, da gab es ja auch immer eine Geschichte.
Ja. Und da kommt der Erste, kommt weiter, oder?
Genau, und der Zweite in die Playoffs. Okay. Also ich sag mal, das sollte, zumindest die deutsche Gruppe sollte safe sein. Aber kicken wir mal.
Ja, man weiß nie, ne?
Ja.
Jetzt, wo die Euphorie ist, dann nimmst du den vielleicht auf die leichte Schulter, wobei ich glaube, Julian Nagelsmann weiß schon, wie er sie einstellt. Aber guck mal, ist Zukunftsmusik, ja.
Aber apropos
Zukunft. Reden wir erstmal über die Spiele.
Ja, das wird jetzt im Sommer richtig kitzlig, weil angenommen Bayern kommt ins Champions-League-Finale, das ist am 31. Mai. So, dann hast du Bayern-Spieler, die das spielen. Dann sagt Julian Nagelsmann zum 4.6., vier Tage später, hey, wir spielen jetzt gegen Portugal. Ich brauche dieselben Jungs nochmal, auch wieder in München. Dann sind die Bayern-Spieler dabei und dann spielt Bayern ja noch die Club-WM. Das wird interessant.
Wann machen die Urlaub? Eine Woche irgendwann im Sommer, oder?
Ja, das muss ich auch nochmal gucken. Club-WM.
Eine Woche mit dem Teamhotel in den Staaten dann, oder? Da ist dann eine Woche Urlaub am Pool. Das ist ja auch vollkommen Banane, ey. Das ist
total.
Ja.
Eine Milliarde Preisgeld wird ausgeschüttet. Aber natürlich ein bisschen gewichtet nach Konföderation. Also klar, natürlich kriegen die europäischen Vereine mehr Geld als die in Ozeanien. Ja, also ja.
Sehr.
Die achten schon drauf.
Wild, ja.
Die achten schon drauf, wer das bekommt. Ja, also das ist natürlich ein Wettbewerb.
Ja, da können wir im Sommer mal quatschen drüber.
Ja, mal gucken, ob ich mir das angucke. Ja, absurd. Sehr absurd. Aber pass auf, wir haben uns ja heute was anderes ausgedacht. Sag noch mal.
Was haben wir uns ausgedacht? Ja, ich dachte, wolltest du über ein, zwei Spiele noch sprechen von denen, wer jetzt so die Gewinner waren in den beiden Testspielen, der Nations League-Spielen.
Also von der deutschen Nationalmannschaft, ich würde erst mal sagen, Oliver Baumann. Finde ich, hat seine Sache sehr sicher gemacht. Also ich habe immer dann gezittert bei ihm, wenn es darum ging, den Ball irgendwie herauszuspielen, während ein Stürmer auf ihn zurennt. Aber das hat er alles sehr souverän gemacht. Man hat auch gesehen, er hat das Konzept verfolgt, als Zielspieler Tim Kleindienst anzuspielen. Und das hat in der Regel eigentlich ganz gut geklappt. Es gab dann immer zweite Bälle für die deutsche Mannschaft, gerade in der ersten Halbzeit. Das hat wunderbar funktioniert. Also hat auch total Sicherheit ausgestrahlt. Klar, er hat in beiden Spielen kumuliert 4 Tore kassiert. Ist jetzt nicht gerade ein Zeugnis für weiße Weste. So. Aber fand ich eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, während ich früher Antonio Rüdiger schwierig gesehen habe, als so eher Bruder Leichtfuß, ist der inzwischen so eine absolute Bank. Und selbst ein Typ wie Jonathan Tah sieht neben ihm ziemlich blass aus. Der hat mir sehr gut gefallen, fand auch den einen Spieler, den er hochgezogen hat, tröstet die italienischen Spieler nach Ende, nimmt als Mensch irgendwie auf dem Platz teil. Ich muss sagen, das tat dem scheinbar ganz gut, mal Champions-League-Sieger zweimal zu werden, vorher mit Chelsea und Madrid. Also der ist als Persönlichkeit echt gereift. Und ich habe mal geguckt, wusstest du, also seine Mutter kommt aus Sierra Leone, ist geflüchtet, und er hat einen deutschen Vater, kommt aus Berlin-Neukölln. Und inzwischen ist er für Sierra Leone offizieller Fußballbotschafter des Landes. Und er hat jetzt auch vom Präsidenten von Sierra Leone einen Diplomatenpass ausgestellt bekommen.
Dass du alles weißt, wo kriegst du denn solche Infos her?
Ja. www. Punkt. Ja. ja. Also interessante Persönlichkeit. Und ansonsten, klar, Goretzka ist so mein Gewinner, dass er diese Chance auch genutzt hat. Auch gestern ein Tor vorbereitet. Das war wirklich alles sehr beeindruckend. So richtig ein Urteil bilden konnte ich mir natürlich jetzt nicht über Nadim Amiri und Johnny Burkhardt, die am gestrigen Donnerstag Abend nicht gespielt haben. Ja, und gestern am Donnerstag nur.
Amiri kam dann zweite Halbzeit, so kurz vor der 70. glaube ich.
Okay, also von dem habe ich gar nichts mehr gesehen. Also der war dann eigentlich in diesem ganzen Konzept, wir müssen jetzt dieses Ergebnis irgendwie über die Zeit retten, verschluckt. Wie heißt der? Jan Bissek von Inter Mailand. Finde ich einen guten Typ. Höre seine Interviews immer sehr gerne, aber ist mir noch nicht wirklich ein Begriff. Also da kann man meiner Meinung nach auch noch nicht sehr viel sagen. Aber fällt dir irgendein Spieler ein, wo du sagst, hey, absolut Leuchtturm, super Gewinner dieser zwei Spiele?
Ja gut, auf Tim Kleinsins hat sich auf jeden Fall aufmerksam gemacht mit, am Donnerstag auch getroffen, oder?
Ja. Ja.
Oder?
Ja.
Ja, genau, kam gleich rein und hat ja den Kopfball reingemacht, ja. Also der kannst du sagen, hat auf jeden Fall Punkte gut gemacht. Kam ja von Johnny Burkhardt, natürlich erste Halbzeit in Italien war, erstmal reinfinden. Ich meine, der ist ein junger Typ, also eben seine Zeit wird schon noch kommen. Aber wenn du dann auf Social Media dann die Kommentare gelesen hast, ja, dem Kleindienst viel besser als Johnny Burkhardt. Jo, man könnte ja auch mal froh sein, dass man zwei talentierte Stürmer hat, ne? da muss man doch nicht die gegeneinander auskarteln. Ja, aber im Gesamten jetzt mit seinen Toren, Tim Kleindienst, hat es auf jeden Fall sehr viel Eigenwerbung betrieben. Ist ja auch ein guter Typ, da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Also schön, dass der jetzt auch in der Nationalmannschaft seine Buden macht.
Auf jeden Fall. Ich finde auch tatsächlich, das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Generationen Fußballer. Ich war ich gestern auch überrascht, wie das Tim Kleindienst, obwohl er so groß ist, doch ein mitspielender Stürmer ist. Also das hatte Harry Kane-Vibes zwischendurch, der auch gerne mal sich zurückfallen lässt und Bälle von weiter hinten holt, verteilt und gar nicht so der Mittelstürmer ich stehe mal in der Mitte und warte, bis mal die Bällchen kommen, ist, das hat mir sehr gut gefallen. Klar, einen Spieler dürfen wir natürlich überhaupt nicht vergessen, nämlich Joshua Kimmich, der nicht nur so hellewach beim Eckball war, sondern einfach an allen 5 Toren der Nationalmannschaft jetzt bei diesen Spielen beteiligt war. Und das
wollte ich auch gar nicht nennen.
Und das als Rechtsverteidiger.
Ja, wollte ich auch gerade noch nennen. Also hat wirklich zwei gute Spiele gemacht, ja. Kann man nicht meckern, ja. Ist natürlich schön, wenn man es dann auch in den großen Spielen, im Halbfinale, Finale, dann auch die Leistung auch abrufen kann, ja.
Es gab Stimmen, die gesagt haben, das ist eigentlich auch schlecht, dass Joshua Kimmich an allen 5 Toren beteiligt war, weil es was darüber sagt, dass die anderen nicht so sehr zum Spiel beigetragen haben. Und einen muss man da natürlich rauspicken, der quasi weder im Verein richtig durchstartet, noch in der Nationalmannschaft. Das ist leider Leroy Sané, der irgendwie das nicht hinkriegt. Und einige Stimmen sagen, das kriegt er nicht mehr hin.
Ja, schauen wir mal. Schade, aber ist halt mal so. Ne? Manchmal läuft es halt nicht. Ja, wie alt ist der Sané? Geht auch schon auf die 30 zu, oder?
Ich glaube schon, ja.
Verrückt. Ja. Zeit verrennt, Martin.
Ja. Der war noch so ein Baby, als wir ihn das erste Mal gesehen haben. Damals bei Schalke.
Naja. Ja, aber ich meine, schau mal an, zum Beispiel Manuel Neuer geht auch auf die 40 zu. Der ist doch auch erst noch ganz frisch dabei, oder?
Eigentlich ja, gefühlt. Und es gibt Leute, die sagen, der ist doch noch gar nicht von der Nationalmannschaft zurückgetreten. So wie Thomas Müller. So.
Meinst du, er hat noch Ambitionen?
Naja, also jetzt, wo er seinen Vertrag verlängert hat, ist er natürlich schon noch eine realistische Option für die Weltmeisterschaft, wenn zum Beispiel Marc-André Ter Stegen nicht mehr so fit auf die Beine kommt oder einen Rückfall erleidet, dann hast du einfach immer noch mit Manuel Neuer ein Top-Torwart, der immer noch auf internationalem Top-Niveau ist. Und aber die Zahlen sprechen natürlich in der Bundesliga für einen anderen Torwart. Das ist nicht Robin Zentner, sondern Finn Dahm, der eine unglaubliche Safe-Quote hat, wie ich gestern im Stahlbad-Doppelhass gesehen habe. Eine Safe-Quote von, glaube ich, 93%. Und irre gut. Also die besten Torhüter der Bundesliga, die möglich wären für die Nationalmannschaft, waren jetzt nicht dabei. Ja, Zentner und Dahm.
Hat gerade einen guten Lauf, ja. Ich meine, da auch Atubolo kommt ja auch, ist ja auch kein schlechter. Also ich glaube, da in den nächsten Jahren werden wir schon bei den Torhütern doch ganz gut aufgestellt worden sein.
Ich bin mal gespannt, ob da sich einer noch so entwickelt. Also ich glaube, Zentner ist ja inzwischen auch schon um die 30. Aber ob von den jungen Spielern, ich bin mal echt gespannt, ob einer von den Jungen so durchstartet, wie damals eben Manuel Neuer oder, ich finde auch Bernd Leno hätte eine Chance verdient, mal wieder zu spielen, der in Fulham wirklich eine Top-Rolle spielt, als Mensch auch irre gereift ist.
Aber der hat sich, glaube ich, ein bisschen auch selbst ins Aus katapultiert, oder? Bei der letzten Länderspielphase, wo er dann gesagt hat, nö, also für die Nummer 3 fahre ich da näher.
Naja, er kam, glaube ich, gerade aus einer Verletzung raus. Es gibt ein Interview von von Bernd Leno bei, ich glaube, Kicker meets the Zone, wo er auch diese Situation aus seiner Situation nochmal aus seiner Perspektive erklärt. Und ich fand es nachvollziehbar. Und ich würde sagen, auf jeden Fall sollte man diesen Jungen nicht aus den Augen verlieren, wenn es um die WM geht.
Es kommt halt darauf an, wie er mit dem Julian das kommuniziert hat und wie die gesprochen haben. Die werden das schon machen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn dem so ist, dann war es halt in der Öffentlichkeit ein bisschen unglücklich dann kommuniziert.
Ja, gut, was die Presse draus macht, ist dann natürlich auch immer wieder verkürzen und nicht den ganzen Kontext nochmal abbilden. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass genau da ein Problem in der Wahrnehmung jetzt auch liegt, dass viele Leute sagen, ja, der wollte nicht zur Nationalmannschaft. Und das ist ja nun das Wichtigste auf der ganzen Welt, die Nationalmannschaft. Aber wenn du aus einer Verletzung kommst und sagst, okay, ich reise zu einem Länderspiel als dritter Torwart und werde aller Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht spielen, dann ist es vielleicht doch besser, sich erstmal wieder fit zu halten und in London zu bleiben, als zweimal hin und her zu fliegen oder dreimal, viermal, keine Ahnung, wie oft man da fliegen muss in so einer Länderspielreise. Ich find's nachvollziehbar. Okay, haben wir noch jemanden? Hast du einen Verlierer dieser zwei Länderspiele, wo du sagst, oh, den sollte man nicht nochmal einladen jetzt demnächst?
Da habe ich jetzt keinen, auf den ich jetzt draufhauen würde, nee. Oder hast du einen, der sagst, nee, der tut's nicht mehr Not?
Naja, ich finde es halt einfach, es sagt auch ein bisschen was über den deutschen Fußball aus, wenn, obwohl er einfach keine Leistung mehr auf dem Niveau bringt und nicht mehr dieser Unterschiedsspieler ist, warum er dann tatsächlich, ich hasse es, jemanden so rauszupicken, aber eigentlich, ja, Leroy Sané, ich verstehe es nicht. Es war schon bei der EM so, dass wenn er reinkam, viele Chancen verdattelt hat. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Ungarn. Da kam er rein und hat ganz viel verzettelt und kam nicht ins Spiel. Und ja, ab und zu ist so ein bisschen wie Borussia Dortmund, bloß halt konzentriert in einer Person. Ja, ab und zu mal so ein paar Ausreißer nach oben und dann eigentlich wieder abtauchen und nicht die Leistung bringen. Also wenn wir jetzt über Bayern München reden würden, wäre er für mich auch definitiv ein Kandidat, den jetzt im Sommer abzugeben und auch dann meinetwegen ablösefrei, weil das nimmt Platz weg für einen anderen. Aus, oder? Genau, der läuft jetzt aus und man könnte jetzt sagen, okay, wir verlängern mit ihm, aber zu deutlich geringeren Bezügen. Ich glaube, der verdient auch so um die 17 Millionen Euro und eher leistungsbezogen. Aber die Frage ist, ob er sich das antun will. Und die Bayern müssen sich fragen, wollen wir nochmal eine Ablöse generieren? Weil dann müssen sie jetzt den Vertrag unbedingt verlängern. Ansonsten ist er im Sommer ablösefrei weg. So.
Ja, aber ist halt die Sache, gibt es einen Markt für ihn dann so richtig, der auch eine entsprechende Ablösesumme zahlen kann oder möchte?
Ja, vor allem auch die Gehälter zahlen kann, ne? Die er will. Ja, ich glaube, er ist da gerade verhandelsmäßig in einer sehr schlechten Position. Das wissen auch die Bayern und sind da eher entspannt, dass sie sagen, hey, pass auf, du bist Teil des Teams, aber du kriegst jetzt einfach mal, weiß ich, 40% weniger Gehalt. Ja.
Aber lass uns über was anderes sprechen, Martin.
Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Genau. Also der eigentliche Grund, warum wir heute zusammenkamen, war, dass vor kurzem gab es ja eine Nachricht, dass das IFAB, also quasi die Regelhüter im Weltfußball, einige neue Regeln sich ausgedacht haben. Kannst du uns nochmal kurz zusammenfassen, was da vor allem das Thema ist?
Ja, es geht ja um die Torhüter-Regelung. Der Torhüter darf jetzt aktuell 6 Sekunden den Ball ja in der Hand halten. Das wird dann ab der kommenden Spielzeit geändert. Er darf ihn dann 8 Sekunden halten und wenn er das überzieht, gibt es Eckball für den Gegner. Also ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde es ein bisschen komisch, weil es gibt ja im Endeffekt jetzt ja schon eine feste Regelung, dass wenn er länger festhält, dass es Spielverzögerung ist. Aber wie oft wurde die diese Saison eingehalten, diese Regel, oder verfolgt vom Schiedsrichter? Einmal? Zweimal?
Das ist ein guter Punkt, ja, das ist ein guter Punkt. Ich kann, also die aktuelle Regel sagt, Die aktuelle Regel sagt 6 Sekunden und darüber hinaus gibt es dann indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft. Und wir hatten, glaube ich, auch ich hatte in dem Gespräch mit Knut Kircher auch mal darüber gesprochen, dass das ja so toleranzmäßig eher zugunsten des Torwarts nicht so streng ausgelegt wird. Und ich glaube auch, dass da genau das Problem liegt, dass man da ja einfach zu lockere Hand gelassen hat. Wir kommen auch gleich nochmal mit der Kapitänsregelung dazu, dass man sozusagen die Regeln, die man hat, also das Werkzeug, was man hat, durchaus konsequenter umsetzen sollte. Das ist auch bei allen Regeln, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Ganz besondere Regeln möchte ich euch schon mal verraten. So, dass es gibt ja immer irgendwo ein Regelwerk und wie wird es umgesetzt? Und an der Stelle ist es so, es gibt halt jetzt die Möglichkeit, nach 6 Sekunden einen direkten Freistoß zu pfeifen. Und was jetzt neu an dieser Regel ist, wie du sagtest, 8 Sekunden, dann gibt es Eckball. Aber die letzten 5 Sekunden zeigt der Schiedsrichter dann mit der Hand wahrscheinlich an. Und um den Torwart zu signalisieren, Junge, die Uhrzeit läuft runter. Und da frage ich mich, da gibt es ja einfach schon mal ein visuelles Problem. Stell dir vor, keine Ahnung, es regnet, starker Regen, der Torwart hat den Ball. Wo steht denn der Schiedsrichter? Der Schiedsrichter steht doch eigentlich traditionell dort, eher so im Mittelfeld, um dort, wo das Spiel dann auch fortgesetzt wird, wenn der Ball rüberfliegt, sich da auch irgendwo zu positionieren. Und dann ist er einfach mal locker 40, 50 Meter entfernt. So. Wie sieht der Torwart, ist es jetzt noch 3? Ist es noch 2 Sekunden? Ist es noch 1 Sekunde? Wie zeigt das an? Wie zieht er runter? Also macht er erst den Daumen weg, dann Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und dann nur noch ein? Oder zählt er, wie zählt er das? 5, 4, 3, 2, und dann den Mittelfinger zum Schluss am besten noch. Ja. Also das ist ein visuelles Problem, was da läuft. Und also ich bin persönlich, ich finde es ja eigentlich ganz cool zu sagen, okay, wir schaffen da mit eine neue Spielsituation mit einem Eckball, wie so eine Strafecke beim Hockey, eine kurze Ecke oder so oder lange Ecke oder gibt es ja auch verschiedene Sportarten mit verschiedenen Regeln, wie sanktioniert werden kann. Also an der Stelle finde ich es interessant und spannend, dass dann eine Ecke kommt. Ja, was dann eigentlich fast noch erfolgsversprechender ist als so ein indirekter Freistoß. Weil Ecken haben die Mannschaften trainiert. Und ich stell dir mal vor, kurz vor Schluss, der Torwart hält den Ball zu lange und dann gibt es einen Eckball. Und aus dieser Ecke kommt noch der Torwart mit nach vorne und macht dann ein Tor. Das sind sensationelle Bilder, die sich in meinem Kopf entfalten.
Ja, lass uns überraschen. Aber ich finde es halt, es wird sich jemand was gedacht haben beim IFAB. Die werden es ja, denke ich, auch getestet haben. Aber es wirkt für mich halt im ersten Mal ein bisschen seltsam, weil es gibt ja vorher klare Regeln, die hat schon keiner eingehalten. Und wenn jetzt der Schiedsrichter auf einmal auf Ecke plädiert dann oder gibt, ich weiß nicht, ob es da nicht viel mehr Diskussionen gibt, auf dem Platz, Rudelbildung etc. pp., ob das Ganze nicht noch mehr anheizt. Aber gut, wir lassen uns überraschen.
Ich lese hier gerade nochmal, der Ballbesitz soll bei einem Verstoß beispielsweise über einen Eckball oder einen Einwurf wechseln. Der indirekte Freistoß im Strafraum würde wegfallen. Also Einwurf wäre dann natürlich die etwas seichte Variante. Ich finde Eckball deutlich gefährlicher. Gerade weil du auch aus dem Eckball durchaus direkt ein Tor fallen kann.
Wer entscheidet es dann? Oder ist es noch nicht ganz entschieden, was passiert?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, da müssen wir mal unseren befreundeten Oberschiedsrichter mal anfragen. Da fällt mir was ein. Haben wir ja noch gar nicht verraten, ja, weil wir seitdem ja noch nicht gesprochen haben. Wir sind ja eingeladen demnächst mal im Mai.
Willst du es schon veröffentlichen?
Ja, klar. Ich habe ja gefragt, dürfen wir das? Okay. Dürfen wir das? Ja, wir haben nämlich eine E-Mail von Alex Feuerherd bekommen, von der DFB Schiri GmbH. Und tatsächlich sind wir mit anderen.
Wir haben es schriftlich, ja.
Ja, wir haben es schriftlich. Ja, wir können es beweisen. Wir sind eingeladen nach Köln. Ja.
In den Kölner Keller.
Ja.
Ole. Jetzt ist raus.
Ja, genau. Plattsport wird im Kölner Keller sitzen und einen DFB-Workshop machen. Und da, ich habe schon gesehen, wir werden einen selben Workshop besuchen wie zum Beispiel Evert Lien.
Wo hast du das gesehen? Das hast du mir gar nicht verraten. Du hast mir nur gesagt, dass Ewald kommt.
Hab ich dir nicht gesagt?
Doch, du hast es gesagt, ja, wo hast du es denn gesehen?
Er hat es im Podcast selber gesagt. Also Michael Born und Ewald Lien, die haben ja ihren Podcast,
der 16er. Die können die zwei.
Ja, eben. Ja, also wir werden mit Ewald Lien und Michael Born und anderen, ich denke, es wird die Creme der Fußball-Podcasts,
in dann kommen wir Köln zwei Dödel da.
Ich habe schon überlegt, ob wir so Plattsport-T-Shirts anziehen sollten und so Plattsport-Cappies tragen sollten. Genau, während alle anderen so im Anzug oder in Übergangsjacken da rumsitzen, weiße Sneaker, und dann kommen wir. Hallo,
Plattsport! Wir reisen auch schon früh an und kleben überall Aufkleber. Plattsport.
Ja, genau, auf dem Monitor. Keller. Ja. Also es hat so, ich habe so Bilder wie so Alan El Bundy, der auf einmal zu kurzem Reichtum kommt und dann total frei dreht. Ich glaube, so wird es bei uns auch laufen. Also wir werden tatsächlich in Köln sein, das Datum verraten wir natürlich nicht. Und wir werden da sein und lassen uns den Kölner Keller mal zeigen und machen Workshops, sitzen selber am Monitor, entscheiden Szenen. Hintergrund ist, zuerst waren die Manager eingeladen und dann auch so Fußballkommentatoren. Und wer sich erinnern kann, in der letzten Folge, im letzten Gespräch mit Knut Kircher hier in der Sendung, ja, entstand hier die Idee, hey, warum werden denn eigentlich nicht mal die ganzen PodcasterInnen eingeladen? Und so geschieht es. Ja,
also vielleicht Martin einfach kackendreist den Knut Kircher. Hey du, hey Knut, ja, mach mal.
Wie wär's also denn? Alle anderen können noch an dieser Stelle jetzt mal Danke sagen. Ja, also ich nehme auch einfach Präsentkörbe entgegen. Ja, bin mal gespannt, wie das wird. Das wird richtig, richtig geil. Und jetzt drehen wir auch vollkommen frei, weil wir haben jetzt aufgrund dieser ganzen Regeländerungen, die da jetzt kommen werden, wie zum Beispiel auch, dass die Announcements, die werden jetzt auch Teil des Regelwerks und die werden dann freiwillig einführbar, wie auch die Kapitänsregelung wird zu einer Kapitänsregel, die Wettbewerbe eigenmächtig nutzen können oder nicht. Haben wir uns jetzt gedacht, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Was gibt es denn noch so für Regeln, die uns fehlen? Was haben wir denn da für Ideen? Und wir haben ein paar Fußballregeln uns ausgedacht und wir sind mal gespannt, wie ihr die findet. Ob ihr das gut findet, schlecht findet, schreibt auf jeden Fall mal eine Mail danach an kontakt@plattsport.de oder geht zu Instagram und schreibt uns da mal eine Nachricht. Aber am besten per E-Mail. E-Mail ist immer besser. Welche Regel ihr scheiße findet und welche ihr gut findet. So. Und Benni, ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal deine erste Regel an.
Also die Regel, wo ich auch wieder auf das Thema jetzt überhaupt gekommen bin, jetzt kann ich ja mal die Szene kurz, dass jeder visuell die vor Augen hat. Jetzt vor kurzem Mainz gegen Freiburg. Nadim Amiri rennt in der Schlussphase, leitet einen Konter ein, geht mit hoher Geschwindigkeit rein. Hinter ihm Lukas Höhler, null Chance auf den Ball, nur auf den Mann, reißt Amiri um und unterbringt den Konter. Und kriegt dafür nur gelb. Finde ich, da habe ich mich wieder sowieso aufgeregt mit der Szene. Aber im Endeffekt, was soll denn das? Das ist eine grobe Unsportlichkeit. Würde ich glatt rot ziehen. Weil, was hat das mit Fußball zu tun? Das zerstört das ganze Spiel. Finde ich eine Riesensauerei. Ich weiß nicht, wie siehst du was, so taktische Fouls in solchen Situationen?
Hasse ich in jeder Situation und es ist auch immer die Frage, so taktische Fouls, die im Mittelfeld mit Gelb geahndet werden, werden teilweise im Strafraum nicht gepfiffen, ja, weil sozusagen die Eskalationsstufe einfach zu krass ist, dann einen Elfmeter zu geben. Aber ja, diese taktischen Fouls, wenn es nur darum geht, jemanden festhalten. Gestern gab es auch beim Spiel Deutschland-Italien so eine Szene, wo das Textil von Jamal Musiala einfach ein bisschen doller getestet wurde von einem Italiener. Und da habe ich mich auch gewartet, ey, was soll denn das? Das ist ganz klar, er reißt nur am Trikot und es geht nur darum, das Spiel aufzuhalten. Also das ist fast wie so ein Tritt hinten in die Beine, nur dass der Spieler sich nicht zwingend verletzen kann. Das dient wirklich nur dem Unterbrechen. Das ist wie eine Notbremse, ja. Nur, dass es halt, also ich glaube, da ist halt eben, da muss man halt, glaube ich, dann am Ende doch unterscheiden, weil es führt nicht zwingend zu einer Torchance Das ist nicht die Verhinderung einer klaren Torchance. Ich glaube, das ist auch da die Stufe, die es nicht nimmt, weswegen dann gelb klar sein sollte. Aber irgendwas fehlt mir da auch im Regelwerk, um das angemessen zu bestrafen. Dieses Zupfen, ja, jemanden, der Ball ist weit weg, so wie du schilderst. Ja. Also da müssen wir mal überlegen, was könnte man da machen?
Tja, rot. Naja, ich meine, wenn die jetzt direkt gegeneinander und ein bisschen schieben und nebeneinander herlaufen und er hat eine reale Chance auf den Ball, da gehe ich mir das vielleicht noch ein gelb. Aber der hat komplett null Chance auf den Ball. Der hat ihn einfach nur umgerissen. Der wollte ihn umreißen. Der wollte, dass er liegen bleibt und dass der Konter unterbunden wurde. Und sowas geht mir auf den Sack.
Also das geht mir auch.
Und die mich jetzt in Rage reden noch länger, aber.
Nein, nur zu. Deine Rage dauert 5 Sekunden, meine 50. Also nur mehr Hass.
Ich habe mich im Griff, Martin. Das übersteigt ja meinen Grundhasspegel, wenn ich.
Okay.
Wir sind ja nette Leute, mit uns kann man ja sprechen. Also,
also aktuell wird es mit Gelb geahndet.
Ja. Aber ich meine, gerade, wenn du jetzt in der 92. Minute dein Gelb bekommst, dann passiert ja wahrscheinlich nichts mehr in diesem Spiel. Den Rot, dann spielen sie in Unterzahl, aber ja.
Ja, also tatsächlich so kurz vor Schluss, die Strafe, das muss ja etwas sein, was den faulenden Spieler irgendwie nachhaltig daran hindern soll, dieses Foul zu begehen. Also sprich, reden wir da über eine Strafe. Also wenn sowas passiert, dass man sozusagen vielleicht noch eine dritte Karte einführt, eine, die sozusagen jetzt die Mannschaft nicht mehr dezimiert. Oder anders, vielleicht, nicht ein Elfmeter, ne? Aber vielleicht ein Freistoß am Strafraum irgendwo, dass der Spieler freiwillig irgendwo in 20 Meter Entfernung den Ball hinlegen kann. Also sozusagen, dass es dann halt eben doch noch zu irgendeiner Form von Torchance kommt.
Halt wie bei der Torhüterregel ein Eckball oder sowas.
Stimmt, der Eckball wird jetzt sozusagen das Allheilmittel. Ja. Interessant, ja. Vielleicht nicht die rote Karte, sondern ein Eckball. Ja. Okay, das ist Regel 1. Wie viel hast du insgesamt? Ich habe 1, 2, 3, 4. Ja, also ich habe 3 und dann so ein paar zusammengefasst, wo man nochmal
drüber reden muss. Ja, ich habe da noch den notiert, den Nachschuss beim Elfmeter. Den würde ich auch irgendwie
abschaffen,
weil es ist ja beim Eishockey zum Beispiel, ja gut, dann ist abgepfiffen, weil der Torhüter hält ja den Ball und wird dann im Endeffekt eigentlich noch bestraft für eine Rettungstat, wenn der Stürmer den dann noch nachschießen kann oder ein anderer Spieler.
Also,
ja. Und kriegt dann doch noch ein Gegentor.
Ja, vor allem der Torwart hat ja quasi, also er hat den Nachteil sozusagen, dass er am Boden liegt, während der andere eher noch steht. Nee, also klar, also das ist ja beim Eishockey auch so, Penaltyschuss, ne? Dann ist sozusagen der Schuss gemacht und dann Pech gehabt. So und ich finde auch, wenn er nicht reingeht, sollte es auf jeden Fall indirekten Freistoß für den Torwart geben. Ja.
Ja. Sind wir uns einig, ja.
Oder wenn der Ball am Tor vorbeigeht, also die Linie überschreitet, dann Abstoß. Ja finde ich eine gute Regel. Verstehe ich auch nicht, warum der Torwart da benachteiligt wird. Also ich habe jetzt hier eine Regel, die mich auch rasend macht. Bisher, wenn ein Trainer eine rote Karte bekommt oder gelb-rote Karte für Meckern und so, der wird auf die Tribüne geschickt, fällt meinetwegen auch das nächste Spiel aus, aber einen Einfluss auf das Spiel selber hat das nicht. Und das sind Unsportlichkeiten, die mir nicht gefallen. Oder wenn jetzt irgendein Betreuer, rumschimpft, der kriegt eine gelbe Karte, rote Karte, das ist ein feuchter Furz sozusagen für die Mannschaft eigentlich. Deswegen würde ich sagen, wenn jemand, der Trainer oder einer der Betreuer, vom Platz gestellt wird, gelb-rot oder rot bekommt, muss die Mannschaft einen Spieler weniger haben. Und das entscheidet dann meinetwegen die Mannschaft selber, der Co-Trainer, Trainer, wer auch immer, welcher Spieler runtergeht. Aber die Mannschaft setzt das Spiel mit einem weniger fort. Weil das, dieses Reingebrülle, ich kenne es tatsächlich auch in der Form nur beim Fußball. Ja, jetzt wird wieder US-Sports rangeholt, American Football, Super Bowl, da gibt es auch tausend Leute, die zwar reinrufen, aber die haben sich irgendwie dennoch alle im Griff und dieses sich aufbauen und beschimpfen und zur anderen Bank rübergehen, ey, Alter, oh, das wäre noch eine andere Regel. Ja, nicht mehr die Trainerbänke nebeneinander, sondern auf zwei verschiedenen Seiten. Ja, auf jeden Fall. Weil dieses, dass sich da Teams irgendwie direkt sozusagen dauernd in die Haare kriegen, sich beschimpfen, welche Sport, ist auch immer lächerlich, wenn so der eine Manager rennt auf den anderen Manager zu und dann diskutieren die da und der vierte Schiedsrichter muss das da irgendwie unterbinden. Das geht mir total auf den Senkel. Also ich würde das vielleicht trennen, räumlich trennen. Aber nee, also ich würde auf jeden Fall sagen, Sperre für den Trainer.
Ja, stimmt eigentlich schon, ja.
Sperre für den Trainer, aber im Spiel selber, wenn es da eine rote Karte gibt oder gelb-rote Karte, ein Spieler weniger. Ich glaube, der Lerneffekt wäre auf jeden Fall relativ schnell da. Genau. Was hast du noch?
Und als Mainzer, wo ständig ein Trainer gesperrt hat, dann. Nee, aber stimmt schon, weil die Emotionen am Spielfeldrand, die sind halt dann doch. Regelmäßig sehr hochkochend. Also ich finde beide Regelungen, oder wo du gerade vorgeschlagen hast, gut. Wenn die an der Mannschaft auf der anderen Seite sitzt, ist wahrscheinlich aktuell vielleicht so ein bisschen bauliche Sache, vermutlich, in den Stadien. Mhm. Aber an sich ist schon, wenn die sich gar nicht sehen oder halt nur über 50 Meter, 60 Meter gegenüber, da wird es wahrscheinlich nie krachen. Finde ich eine gute Sache. Und auch, ja, wenn ein Trainer rot bekommt, so, hat für die Mannschaft im ersten Augenblick ja wirklich keinen Einfluss. Die spielen trotzdem mit 11 weiter.
Ja, ja, letztens.
Überlegung wert, ja.
Also ich meine, man kann jetzt grundsätzlich darüber diskutieren, wie sinnvoll ist es, dass Steffen Baumgart in der zweiten Liga beim HSV 3 gelbe Karten kriegt und die nächsten 2 holt er sich bei Union und ist dann in der ersten Liga gesperrt. Da muss man sagen, was hat das mit dem, ist ja nicht derselbe Wettbewerb. Er kriegt ja nicht eine Sperre, wenn er vorher Trainer in Bordeaux war und dann nach Deutschland wechselt und da 2 gelbe Karten kriegt, dann wird er nicht gesperrt. So, das sind also unterschiedliche Wettbewerbe. Deswegen fand ich das auch ein bisschen seltsam, auch wenn ich das Gehabe von Steffen Baumgart dann beim Spiel gegen Bayern total albern fand, wie er sich da inszeniert hat. Also Steffen Baumgart ist, glaube ich, auch eine eigene Folge wert. ich finde halt dieses, also mich nervt dieses affektierte Rumgebrülle, Einfluss nehmen auf den vierten Schiedsrichter, dieses Anschreien permanent, das geht mir total auf die Nerven und da, das ist so auch, sag ich mal, gesellschaftlich ein Scheißbild, ja, wenn man in der ersten Liga sieht, wie die sich da ankrakeelen und wen wundert es, dass dann in der Kreisliga Schiedsrichter angegangen werden.
Ja, das ist
zu dem baulichen, zu dem baulichen Thema, also erstens ist es dann natürlich ein Schub für die deutsche Bauhaus- und Baumarktindustrie, aber andererseits, es gab ja jetzt NFL-Spiele in Deutschland, in Frankfurt und in München und da hat man es ja auch hingekriegt, dass auf der einen Seite des Feldes die eine Mannschaft steht, auf der gegenüberliegenden Seite steht dann die andere Mannschaft mit ihren ganzen Spielern und mit ihrem Staff und so. Hielt ich zumindest für, sollte man mal überlegen.
Ja gut, Football habe ich nicht verfolgt, aber wenn du sagst, das könnte klappen, ja, wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, ja, finde ich gut.
Du hattest jetzt 2, dann mache ich jetzt den nächsten, Zeitspiel. Auch ein Hassthema von mir, und zwar kurz vor Schluss, Mannschaft A führt 1-0 gegen Mannschaft B und irgendein Spieler von Mannschaft A hat den Ball und rennt Richtung Eckfahne des Gegners. Und probiert den irgendwie möglichst nah an der Eckfahne im Spiel zu halten. Das ist etwas, das, also wirklich, da könnte ich mir die Haare ausraufen. Das ist so ein peinlicher Verwaltungsakt. Hauptsache, wir nehmen Zeit von der Uhr. Hauptsache, der Gegner kommt nicht mehr in die Situation, irgendwie den Ball nochmal zu bekommen und auch dieses, dann den Gegner verarschen und immer wieder einen Einwurf provozieren, wenn da angeschossen wird. Das ist so, ich finde, das ist so niederträchtig, das ist so unsportlich, weil Fußball soll ja gespielt werden und nicht, keine Ahnung, ich probiere die Zeit von der Uhr zu nehmen. Das ist, in anderen Sportarten gibt es dann eine Regel, das nennt man dann Zeitspiel. Hier hat der Gegner überhaupt keine realistische Chance mehr, irgendwie ins Spiel einzugreifen. Und dem würde ich sozusagen entgegentreten, dass der Schiedsrichter das erkennt, dass es halt eine Aktion ist, die nur dem Zeitspiel dient, die nur dafür dient, dass der Gegner weniger Zeit hat, ins Spiel einzugreifen. Also einfach kurz gesagt Zeitspiel. Und auch das wird mit einem Eckball für das andere Team gewertet.
Also das ist auch, wie gesagt, eine Regel, wo man auf jeden Fall was ändern sollte, definitiv, ja, wenn du da wirklich an der Eckfahne stehst und nur dein Hintern raushältst, dass der Gegner nicht an den Ball kommt. Ja, es ist sehr nervig, ja. Und das schreibe ich Martin. Aber wir sind heute so einig heute irgendwie. Was ist denn los heute?
Keine Ahnung, nervt. Noch ein unangenehmer Nebeneffekt von diesen ich gehe zur Eckfahne ist, dass der Spieler, der den Ball da an der Eckfahne irgendwie einklemmen will, auch regelmäßig von Verteidigern so weggegrätscht wird. Also es gibt dann läuft er meistens auch auf ein Foulspiel hinaus. Also es auch, wird dann gefährlich. Das gefällt mir nicht.
Was mich auch ultra nervt, ist diese in der Schlussphase, in der Nachspielzeit, diese Wechsel. Ja, dann, ja, ich muss jetzt unbedingt noch den vierten und den fünften Spieler wechseln und dadurch wieder Zeit von der Uhr nehmen. Warum macht man es denn nicht zum Beispiel wie beim Eishockey oder beim Handball? Einfach fliegender Wechsel, unbegrenzte Anzahl. Über das ganze Spiel einfach immer wieder so einen Durchlauf hast. Das stört den Spielfluss nicht. Der kommt runter, der kommt hoch. So eine kleine Wechselphase, das ist halt ein Schiedsrichter, der sieht, okay, ja, ihr zwei dürft rein, ihr zwei müsst runter. Dann fände ich auch eine Überlegung. Nimmt halt, keine Ahnung, jeder Wechsel, wenn der dann übers Feld tragen wird er vielleicht trotzdem, aber es stört einfach nicht. Also der Spieler, wo runter muss dann, der beeilt sich dann vielleicht ein bisschen mehr.
Okay, da brauchst du aber, glaube ich,
das Spiel ist halt nicht unterbrochen dann, ja.
Ja, du brauchst, glaube ich, also das kannst du dann auch taktisch einsetzen, dass du sozusagen dann das Spielfeld betrittst, wenn da gerade der Ball irgendwie in Richtung von deinem Tor läuft. Das kann man natürlich dann so einsetzen und das bindet natürlich auch wieder einen weiteren Menschen, einen Schiedsrichter an der Linie, der das kontrolliert, ob das dann halt auch, ob auch die anderen Spieler dann vom Feld runtergehen, weil eigentlich gibt es ja auch noch diese Regel, dass du als, das ist auch eine andere Regel, die man auch knallhart durchsetzen sollte, dass wenn du ausgewechselt wirst, sollst du da raus vom Feld, wo der kürzeste Weg ist. Mhm. So, erstens. Und zweitens dieses, ich laufe, wenn ich 1-0 führe, kurz vor Schluss, ich werde ausgewechselt, laufe ich in einem langsamen Tempo vom Platz, gehe runter, klatsch noch zu den Zuschauern. Das macht mich auch wirklich einfach krank. Dieses Zeitspiel, dass man dem nicht Herr wird, dass man da nicht eingreift. Ja. Also das mit dem fliegenden Wechsel, da bin ich jetzt nicht so überzeugt von.
Ja, aber also ja. So eine kleine Wechselzone einfach halt. Wie beim Eishockey an der Bande dort eine kleine Zone haben, wo du halt ein- und ausgehen kannst.
Meine Frau hatte, die hasst das auch, diese Auswechslungen in der Nachspielzeit. Und sie hat den ganz pragmatischen Vorschlag gemacht, in der Nachspielzeit darfst du nicht mehr auswechseln.
Auch eine Möglichkeit, ja.
Ja, also du musst vielleicht, also nur weil sozusagen ja das auch nicht immer möglich ist, zu wechseln, solltest du vielleicht bis zur 90. Minute anzeigen dürfen, wir machen noch eine Auswechslung und wenn die dann sozusagen bei der nächsten Situation passiert, wenn der Ball rausgeht, vielleicht dann, aber zum Beispiel 94. Minute, das Spiel läuft noch eine Minute, dann noch eine Auswechslung, das sollte man meiner Meinung nach auch verbieten. Also ich glaube eher so, dass man in die Richtung geht oder dass es grundsätzlich nicht mehr erlaubt ist, in der Nachspielzeit zu wechseln. Wenn du das nicht vorher schaffst, hast du Pech gehabt.
Ja.
Ja.
Hast du eine Idee?
Ja. Also ich habe, das habe ich bei meinen honorigen Erwähnungen. ich habe noch einen richtigen, aber ich fange schon mal mit dem ersten Punkt von meinen honorigen Erwähnungen an. Das ist diese Netto-Spielzeit, 60 Minuten, dass der Ball jedes Mal, dass die Uhr jedes Mal, wenn der Ball aus dem Spiel rausgeht oder der Schiedsrichter abpfeift, wird die Uhr knallhart angehalten. Und da habe ich mal geguckt, auch da gibt es einen Artikel wo es um die, da hat, glaube ich, Alex Feuerherd gesagt, bei der letzten, Moment, ich lese mal vor, die Axel Feuerhardt, der Leiter der Kommunikation und Medienarbeit bei den DFB-Schiris, sagte, die Netto-Spielzeit lag bei 58 Minuten 30 Sekunden. Insofern könnte man doch sagen, hey, wir machen 60 Minuten Netto-Spielzeit, 30 Minuten pro Halbzeit und danach ist die Uhr aus.
Ja, wäre sinnvoll. Ja. Kannst du das Zeitspiel dann auch, dann hilft dir da nicht, wenn der Schiedsrichter abpfeift.
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du in der Eckfahne zwar stehen, aber das Spiel ist unterbrochen und geht dann mit dem Freistoß weiter.
Genau. Und du könntest, um sozusagen diese Diskussion, war der Ball bei 0,001 noch im Spiel, bevor er ins Tor gefallen ist, oder war es danach? Rugby hat das ja auch, dass sozusagen da die Uhr angehalten werden kann. Und da wird sozusagen der letzte Angriff noch ausgespielt. Das heißt, wenn die Spielzeit vorbei ist und der Ball ist noch im Spiel, ist das Spiel erst dann vorbei, wenn der Ball aus dem Spiel rausgeht. Und das könnte man beim Fußball auch machen, dass man sagt, okay, 30 Minuten sind rum, Angriff läuft und das nächste Mal, wenn der Ball rausgeht, ist dann Halbzeit oder Spiel vorbei. Ja. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Die einzige Schwierigkeit, die ich da sehe, ist, dass gerade auch im Amateurbereich Sportplätze das irgendwie einrichten müssen. Wir kennen das ja vom Eishockey, dass nicht jede Eissporthalle sich die teuerste Anzeigetafel und Zeiterfassung leisten kann. Und dann muss man auch prüfen, wer macht denn eigentlich die Zeiterfassung. In der Regel macht es ja, glaube ich, die Heimmannschaft die Zeiterfassung. Mhm. Und da sehe ich auch schon, gerade im Amateurfußball mit 48.000 Teams, die es so in Deutschland gibt, einiges an Konfliktpotenzial kommen.
Ja gut, hatte ich auch überlegt, diesen Punkt. Allerdings sag mal so, im Handball und so weiter, im Eishockey klappt das ja auch in den Jugendmannschaften. Also ob das jetzt unbedingt der Hinderungsgrund ist, wenn es der Schiedsrichter stoppt, klar, das ist schwer möglich, weil wenn ja, da sich darauf auch noch konzentrieren muss, aber ich sag im in der Jugend und so weiter, im Amateurfußball, ja, also ich, ob es daran scheitern muss, weiß ich nicht.
Also ich habe jetzt, weil wir müssen jetzt auch mal langsam so Richtung Finale gehen hier in unserer Folge heute, ich habe noch einen wichtigen Punkt, und zwar der Einwurf wird nicht an der Stelle ausgeführt, sondern meterweit daneben. Oder beziehungsweise ein Spieler kriegt einen Ball und läuft dann von der Stelle, wo der Ball das Spielfeld verlassen hat, und so steht es auch in der Regel drin. Der Einwurf muss da stattfinden, an der Stelle, das ist ziemlich genau gesagt, Stelle, nicht in dem Bereich, sondern an der Stelle, wo der Ball rausgegangen ist. Und Spieler gehen dauernd regelmäßig dann so Richtung Tor, 10 Meter, 15 Meter, Schiedsrichter greifen da nicht ein. A, muss man das konsequent umsetzen. Und ich finde, es sollte auf jeden Fall nicht nur das Recht des Einwurfs wechseln, sondern A, der Spieler, der diesen Verstoß begangen hat, hat er bewusst einen Vorteil sich verschaffen wollen, sollte gelb bekommen und der Einwurf sollte wechseln, und zwar auf die gegenüberliegende Seite, also sozusagen auf der anderen Spielhälfte an der Stelle, wo so der Einwurf hätte stattfinden sollen. Und,
du meinst, wenn du an der Mittellinie stehst, der ist 10 Meter weiter links, ist dann für die andere Mannschaft 10 Meter weiter rechts der Einwurf. Quasi auf
korrekt,
gleiche
ganz Höhe. Ja. Genau. Sozusagen, dass sozusagen dieser Vorteil, den sich da jemand erschleichen wollte, ihm abgenommen wird und er wird damit bestraft, dass das Spiel in der anderen Spielhälfte fortgesetzt wird an der Stelle und dass er für diese Unsportlichkeit Geld bekommt. Ich glaube, dann hört das auch sukzessive auf, irgendwie Richtung Zeitspiel oder nochmal hier Metergewinn, geht mir ganz doll auf den Keks.
Ja. Ja, sehe ich auch so, ja. Nee, wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, ja. Dann könnte ich auch mit leben. Weil,
so.
Ich weiß nicht, zum Beispiel im Handball oder sowas, gibt es da auch so Diskussionen, wenn Schiedsrichterentscheidungen, wird auch einfach weitergespielt.
Ich glaube, ich glaube, beim Handball, da gibt es auch Einwürfe, oder beim Basketball, da muss es auch direkt an der Stelle gemacht werden. Gut, das Feld ist da kleiner. Aber da wird es auch konsequenter umgesetzt, auf jeden Fall. Da schaut man eher drauf, dass man
aber
da
vielleicht müssen wir ja gar nicht so viele Regeländerungen haben. Vielleicht müsste man einfach die bestehenden nur mal durchsetzen, richtig?
Auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt aus dem Stand nicht sozusagen, was die Sanktion ist. Ich glaube, beim Einwurf zumindest ist es so, wenn das wenn du, keine Ahnung, wenn du nicht mit beiden Füßen auf dem Boden stehst oder den Ball zuerst nicht ins Feld wirfst, sondern, keine Ahnung, erstmal so, angenommen, du kriegst den Ball so 5 Meter von der Einwurflinie entfernt, dass du ihn so wirfst, dass er außerhalb vom Feld zuerst den Boden berührt. Ich glaube, so ein Feld gab es früher, als die Stadien noch größer waren und so. Da ist es so, dass bei solchen Verstößen oder du springst hoch beim Werfen, ja, dann gibt es indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft. So. Und ja, du darfst übrigens, das habe ich auch gelesen, du darfst sogar beim Einwurf den gegnerischen Spieler direkt anwerfen, solange es nicht gewaltsam ist, also sozusagen, dass du ihn damit verletzt oder so. Aber du kannst dir zum Beispiel, das ist im Regelwerk möglich, dass du einen Spieler anwerfen darfst, damit der Ball sozusagen nochmal ins Ausgeht. Oder echt? Dass der Ball, oder dass der Ball von dem Spieler abprallt und im Spiel ist. Also sowas ist tatsächlich möglich. Also ich habe noch ein paar Punkte, ganz kurz. A, Kapitänsregel konsequent durchsetzen. Und zwar gerne auch Karten en masse geben, weil das nervt total, dieses drauf einreden auf den Schiedsrichter, auch diskutieren, das nervt mich. Zweitens, darüber könnte man noch ein bisschen länger sprechen, durchaus, aber abseits erst ab dem letzten Drittel des Feldes, beim Eishockey ist ja auch so, dass sozusagen erst abseits ist, wenn sozusagen man im letzten Drittel ist. Also das rege ich jetzt mal an, da könnt ihr euch mal vielleicht zu melden, was ihr davon haltet, dass es erst dann möglich ist und nicht erst ab der oder nicht schon ab der Mittellinie, sondern erst ab dem letzten Drittel des Spielfeldes. Und Handspiel, nur wenn der Spieler versucht, den Ball abzulenken, abzuwehren, dass es dann einen Elfmeter gibt. Bei allen anderen Handspielen, keine Ahnung, ist so leicht abgespreizt, komische Körperhaltung, wo man ganz deutlich sieht, es liegt keine Absicht vor. Sondern der Ball ist da halt einfach unglücklich hingekommen. Der Spieler ist hochgesprungen, der muss ja irgendwie vielleicht nicht nur eine Orientierung zum Ball haben. Das ist ja auch so die aktuelle Regelung, dass der Spieler eine Orientierung zum Ball haben muss, wenn er dann den Arm abspreist. Also es muss klar ersichtlich sein, der möchte den Ball fern vom Tor halten, dass es nur dann Elfmeter gibt. Und in allen anderen Fällen würde ich indirekten Freistoß im Strafraum geben. So.
Ja gut, diese Handregelung im 16er ist ja sowieso, könnte man Stunden füllen mit der Diskussion, ja.
Absolut, absolut. Genau. Hast du noch irgendwas, bevor wir jetzt die Tür zumachen?
Nee, mein Zettel ist abgearbeitet. Ich muss jetzt ganz dringend auf Pipi machen. Also moderier genau, mal ab, Martin.
Diesmal wollen wir wirklich viele Mails von euch haben, wenn ihr das jetzt hört. Was haltet ihr davon? Schickt uns bitte mal eine Mail an kontakt@plattsport.de und schreibt uns mal, was ihr zu den Regelvorschlägen haltet. Und vielleicht zeigen wir das auch mal einem ehemaligen Schiedsrichter, den wir kennen, und fragen ihn mal, was er davon hält. Wäre mal interessant zu hören. Vielleicht spielen wir das dann mal in der nächsten Folge ein. Genau. Und ansonsten geht hoffentlich bald wieder die Bundesliga los. Freue ich mich drauf. Sind da einige spannende Sachen, die da jetzt auf uns zukommen. Meisterschaft, Champions League, Abstieg, Aufstieg in die erste Liga, Pokal, ja, lässt mich eher kalt bei den Partien Leverkusen in Bielefeld und Stuttgart gegen Leipzig. Das ist, der Pokal verliert irgendwie so ein bisschen an Magie, wenn nur noch ja, so Betriebssportmannschaften halt sind. Nee, meinetwegen kann auch gerne mal Frankfurt gegen Mainz im Finale stehen oder Freiburg gegen Düsseldorf oder so, aber Leverkusen, ja, so eine Betriebssportmannschaft, RB Leipzig, Betriebssportmannschaft, und oh, ich will endlich mal wieder einen normalen Pokalsieger haben. Ja, oder gerne mal irgendwie so ein Freak-Pokalsieger, wie, weiß nicht, damals Hannover 96 oder so. Ja. Oder Schalke.
Schauen wir mal nächste Saison, was los ist. Vielleicht geht ja mal.
In diesem Sinne, Benni, danke ich dir für deine auch. Zeit.
War mir eine Ehre.
Und habe die Ehre, genau.
Das wollte ich jetzt nicht mehr, aber ja, wenn du es gerade sagst. Ja.
Genau, das wollen wir übrigens sagen. Unsere Freunde von Bissell Hockey, die machen gerade ein Crowdfunding, und zwar ist ja bald wieder Eishockey-Weltmeisterschaft. Und Wisse Hockey wird jeden Tag von der Eishockey-Weltmeisterschaft berichten. Da wird wahrscheinlich Bernd wieder vor Ort sein und Interviews machen und berichten, während Christoph zu Hause sitzt. Und das kostet alles sein Geld, diese Reise dahin und davon jeden Tag zu berichten. Und die sammeln gerade Geld fürs Crowdfunding bei Bissell Hockey. Geht mal auf die Webseite oder auf Social Media von Bissell Hockey und spendet mal einen kleinen Beitrag, damit dieser wunderbare unabhängige Sportjournalismus auch dieses Jahr wieder von der Eishockey-Weltmeisterschaft berichten kann.
Ja, Martin, dann sage ich ja mal in diesem Sinne, ciao Kakao und
genau.
Bis bald.
Bis bald. Macht's gut. Servus.
Servus.
Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.